HR Info. Politik.
Mit Katharina Wilhelm. Und dieses Mal geht es um die Last mit dem Plastik.
Denn die Menschen ohne Seele mögen Dinge ohne Seele, mögen Plastik.
Denn Hand aufs Herz. Wie viele Plastiktüten haben Sie zu Hause im Schrank unter der Spüle liegen? Wie viel Gemüse holen Sie am Tag aus einer Plastikverpackung raus? Und interessiert es Sie überhaupt? Nach dieser Sendung wird sich vielleicht Ihr Blick auf das Thema Plastik geändert haben und vielleicht auch Ihr Einkaufsverhalten. Mal sehen. Es fängt schon morgens beim Zähneputzen an. Meine Zahnbürste, Hartplastik. Die Zahncreme kommt aus der Plastiktube. Und auch mein Müsli steckt in einer Plastiktüte. So geht der Tag schon los und so geht es eigentlich auch den ganzen Tag weiter, denn Plastik umgibt uns überall. Seit etwa 70 Jahren ist der Wunderstoff aus Erdöl nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. 8,3 Milliarden Tonnen Plastik hat die Menschheit bisher etwa hergestellt, schätzen Wissenschaftler aus Kalifornien. Und ein großer Teil davon geht nicht in den Recyclingkreislauf über, sondern landet in der Umwelt, vor allem im Meer. Dort wird das Plastik in kleinste Teile zerrieben, landet in den Mägen von Fischen, Walen, Vögeln und dann auch wieder bei uns auf dem Teller. Dieser Tage war gerade erst zu lesen, dass im sehr teuren Fleur de Sel, also edlem Meeressalz, Spuren von Mikroplastik nachgewiesen werden konnten. Die Europäische Union will sich dieses Problems jetzt annehmen, denn zu lange ist einfach zu wenig passiert. Und dazu kommt auch noch, der größte Abnehmer unseres Plastikmülls, nämlich China, will den unsortierten Müll aus dem Westen, darunter eben auch viel Plastik, nicht mehr zum Recyceln annehmen. Also, was tun? Die EU hat verschiedene Ansätze dazu, wie unser Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist zusammenfasst.
Der niederländische Kommissionsvize Frans Timmermans will ein gutes Vorbild sein. Er will den Europäern nicht nur mehr Umweltbewusstsein verordnen, sondern hat schon mal bei sich selbst angefangen, genauer bei seinen Kindern. Und andere könnten das ja nachmachen. Erklären Sie Ihren Kindern, dass es höchstens 5 Minuten dauert, einen Plastikstrohhalm zu machen. Dann wird 5 Minuten daraus getrunken. Aber bis das Plastik abgebaut ist, dauert es 500 Jahre. Wenn Sie das hören, dann werden Sie nur noch Papierstrohhalme benutzen oder eben gar keine.
Wir können nicht ohne sie leben, aber wir können sie getötet.
Wir werden im Plastikmüll ersticken, wenn wir nichts dagegen tun. Das Ziel bis 2030, weniger Umverpackungen bis hin zum Verbot, also weniger Plastikproduktion. Auf der anderen Seite, all das, was noch an Plastik produziert wird, soll sortenrein gesammelt und wiederverwendet werden. Das Ziel, neue Konzepte beim Recycling. Auf die Bürger könnten höhere Kosten zukommen. In Deutschland müssen die Haushalte jährlich bis zu 280 Euro für Müllabfuhr und das duale System bezahlen. Es könnte mehr werden, falls beim Plastikkonsum nicht umgedacht wird. Außerdem will Brüssel gegen Mikroplastik vorgehen. In Waschmittel und Kosmetika sollen keine Mikroplastikpartikel beigemischt werden. Jede Sekunde enden weltweit 700 Kilo Plastik im Wasser, warnt Kim Detloff, Meeresbiologe beim Deutschen Naturschutzbund.
Sodass Mikroplastik inzwischen im marinen Nahrungsnetz allgegenwärtig ist, mit noch teilweise unbekannten und unerforschten Folgen.
Für die Plastikbranche in Europa brechen neue Zeiten an, falls sich die EU-Kommission durchsetzt. Der EU-Umweltpolitiker Karl-Heinz Florenz, CDU, fordert die Branche zum Umdenken auf.
Nicht mehr zu exportieren, nicht mehr zu verbrennen, sondern wirklich nach tatsächlichen Recyclingmöglichkeiten zu suchen.
Ob die Branche das schafft, ist offen. Viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Die Plastikbranche bietet europaweit 1,5 Millionen Jobs. Umsatz bisher 340 Milliarden Euro. Für den grünen EU-Europapolitiker Martin Häusling steht eine ganze Verpackungskultur auf dem Prüfstand.
Brauchen wir im Supermarkt um jede Gurke eine Verpackung? Kann ich jemand seinen Becher selber mitbringen, wenn er sich Kaffee holt?
Diese Frage werden sich die EU-Bürger wohl häufiger stellen müssen. Vielleicht kommt auch eine neue Plastiksteuer. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hatte sie ins Gespräch gebracht. In der EU-Kommission wird sie geprüft. Nicht Brüssel, sondern Peking hatte den Stein ins Rollen gebracht. Bisher wurde viel Plastikmüll für gutes Geld nach China exportiert, ein willkommener Rohstoff. Daraus entstanden Spielzeuge und Kunststoffrahmen für die Bauindustrie. China hat dieses Geschäft gestoppt aus Umweltgründen. Und jetzt muss die EU selbst sehen, wie sie mit dem Müll fertig wird.
Europa hat also ein großes Plastikmüllproblem, denn das Plastik wird nur zu einem Teil recycelt. China ist als Abnehmer unseres Plastikmülls ausgestiegen und was nicht wiederverwendet wird, das wird verbrannt oder landet eben auch mal in der Natur.
Otherwise it'll be here to stay.
Der Ansatz müsste doch also heißen, Plastikmüll vermeiden. Doch es scheint, als haben die Plastikverpackungen eher zu als abgenommen. Sebastian Schreiber hat dazu ein paar Antworten bei der Deutschen Umwelthilfe gefunden.
Für Thomas Fischer, Recycling-Experte bei der Deutschen Umwelthilfe, grassiert in Deutschland der absolute Verpackungswahnsinn.
Die Verbraucher werden regelrecht zugemüllt mit Plastikverpackungen, insbesondere mit Plastikverpackungen. Und das Gefühl der Verbraucher, dass sie hier überschwemmt werden mit Abfällen, das trügt nicht, denn die neuesten Zahlen, die das Umweltbundesamt veröffentlicht hat für das Verpackungsaufkommen in Deutschland für das Jahr 2015, das sind die aktuellsten Daten, belegt wieder einen neuen Rekordwert für Verpackungsabfälle in Deutschland, 18,2 Millionen Tonnen. Deutschland ist Europameister beim Verpackungsabfall, 20% über dem europäischen Durchschnittswert. Das hat unterschiedliche Gründe, aber der wichtigste Grund ist vor allem, dass das Inverkehrbringen und Herstellen von Verpackungen zu günstig ist. In Deutschland müssen Inverkehrbringer und Hersteller von Verpackungen sogenannte Lizenzentgelte bei dualen Systemen für die Entsorgung und Sammlung der Verpackungen bezahlen. Und diese Lizenzentgelte, die haben sich aufgrund des Konkurrenzkampfes von 10 dualen Systemen, die in Deutschland existieren, verringert, deutlich verringert. Das heißt aber umgekehrt, wenn die Hersteller von Verpackungen und Inverkehrbringer immer weniger für ihre Verpackungen bezahlen müssen, dann haben sie ja gar keinen ökonomischen Anreiz, sorgsam mit Ressourcen umzugehen.
Als Beispiel wird oft die Bio-Gurke herangezogen, die in Plastik einzeln verpackt im Regal liegt und so der Bio-Gedanke ad absurdum geführt scheint. Das eingeschweißte Biogemüse und Obst soll vor mit Pestiziden behandelten Waren geschützt werden, da diese beim Transport damit in Berührung kommen könnten. Für Fischer gibt es noch einen anderen Grund.
Es sind halt aber auch sehr hochpreisige Produkte. Deshalb möchte man da eben versuchen, das Produkt so gut wie möglich zu schützen. Und deshalb sagen die, okay, wir brauchen noch eine Umverpackung. Man muss wissen, diese Stretchfolie um eine Gurke macht eine Gurke tatsächlich auch länger haltbar. Aber dieser Vorteil kann gar nicht ausgespielt werden, weil die Gurke in der Regel nicht lange genug im Ladenregal liegen bleibt, damit das hier auch tatsächlich zum Tragen kommt.
Immerhin, die Politik hat dafür gesorgt, dass Plastiktüten beim Einkaufen seit 2016 kostenpflichtig sind. 10 bis 15 Cent verlangen die meisten Supermärkte oder Warenhäuser für die Einkaufstüten. Bis dato lag der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr bei 68 Tüten in Deutschland. Nach Einführung der Abgabe hat sich der Verbrauch auf 45 verringert. Der Deutschen Umwelthilfe sind das aber nach wie vor zu viele Tüten, erklärt Thomas Fischer.
Es werden immer noch 3,7 Milliarden Plastiktüten pro Jahr verbraucht in Deutschland. Das sind immer noch 3,7 Milliarden zu viel. Wir müssen da wegkommen. Andere Länder in der Europäischen Union machen uns das vor, wie es funktionieren kann. Beispielsweise Finnland, Dänemark, die verbrauchen pro Kopf, werden dort nur 4 Plastiktüten pro Jahr verbraucht. Und auch in Irland werden beispielsweise weniger verbraucht, 16 pro Kopf pro Jahr. Und da müssen wir uns dran orientieren, an diesen Best Cases. Und dort gibt es, wo so ganz wenig Plastiktüten verbraucht werden, gesetzliche Abgaben, eine Plastiktütensteuer, die so hoch ist und für alle Plastiktüten gleichermaßen gilt, dass die Leute dort nicht bereit sind, für eine Plastiktüte viel Geld zu bezahlen. Die sagen dann, okay, es geht auch anders. Und dass die Leute eben dort keine Plastiktüten mehr benutzen und der Verbrauch dort quasi ins Bodenlose abgestürzt ist, was sehr gut ist, das zeigt doch, dass die Leute sich umstellen können und dass Plastiktüten keine gesetzliche Notwendigkeit sind.
Und was wäre die Alternative? Papiertüten sind biologisch zwar besser abbaubar, verbrauchen aber viele Ressourcen bei der Herstellung, sogar mehr als eine Plastiktüte. Sie sind keine echte Alternative. Vor 5 Jahren hatten die Händler Plastiktüten aus selbsternanntem Bio-Kunststoff eingeführt. Doch auch selbst die waren kein Ersatz, sondern eine Mogelpackung, erklärt Fischer.
Es wurde als 100% kompostierbar beworben, zeigt der Umwelt ein Lächeln. Und diese Sprüche sollten dem Verbraucher gegenüber suggerieren, okay, du kannst eine Plastiktüte nutzen und es ist umweltfreundlich und du schützt dabei die Umwelt. Das war natürlich totaler Käse, weil der ökologische Rucksack von diesen Bioplastiktüten enorm ist. Sie werden aus Mais hergestellt, zum damaligen Zeitpunkt aus amerikanischem Mais, der war gentechnisch manipuliert, hochgradig klimaschädlich. Und sie wurden regelmäßig in diesen vielen Kompostierungsanlagen, wenn jemand auf die Idee gekommen ist, diese dickwandige Plastiktüte dann doch in die braune Tonne zu schmeißen, regelmäßig nicht kompostiert in deutschen Kompostierungsanlagen. Und wenn jemand die in der Umwelt entsorgt hat, dann haben sich diese Bioplastiktüten nicht schneller abgebaut als normale Kunststoffplastiktüten. Und wir können die auf gar keinen Fall als umweltfreundliche Tragetaschenvariante empfehlen.
Umweltschützer empfehlen daher, immer einen Beutel dabei haben und so die Plastiktüte gar nicht erst kaufen.
Das Problem also haben wir damit schon mal eingegrenzt. Die Verpackungsindustrie hat Anteil an den erheblichen Mengen Plastik. Die Politik ist noch zu zögerlich, um wirklich dagegen vorzugehen. Tja, und was ist mit der Wissenschaft? Hat die nicht eine grandiose Lösung für unser Plastikproblem? Ja, muss man sagen. Ausgerechnet eine kleine Raupe sollte die Lösung für das Problem sein. Denn die Raupe soll Plastik einfach zum Fressen gern haben. Diese Sensationsmeldung aus der Wissenschaft hallte im vergangenen Jahr durch die Medien. Eine spanische Forscherin hatte die Entdeckung gemacht. Doch eigentlich war das alles fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Darüber spreche ich jetzt mit Till Opatz, Chemiker an der Uni Mainz, der die Ergebnisse um die plastikverdauende Raupe in Zweifel zieht. Herr Opatz, was genau hat Sie denn da eigentlich damals stutzig gemacht?
Ich habe zu Anfang schon ein bisschen Zweifel an der Methodik gehabt, die dort eingesetzt wurde. Und wir hatten uns das dann hinterher mal etwas detaillierter angeschaut. Sowas braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Und dann sind uns Ungereimtheiten in den Daten, die dort präsentiert wurden, aufgefallen. Was hat man konkret gemacht? Man hat Raupen genommen und diese Raupen können sich durch Wachs durchbeißen. Das ist bekannt, das tun die in Bienenstöcken. Da ist es also nicht ganz fern zu glauben, dass die auch ein Polyethylen abbauen können, was chemisch dem Wachs nicht unähnlich ist. Und man hat diese Raupen jetzt nun genommen und zermatscht und auf Polyethylenfolie aufgeschmiert und hat dann abgewaschen, hat das noch mehrfach wiederholt und hat dann dieses Polyethylen, was dabei bei dieser Behandlung herausgekommen ist, dann chemisch analysiert. Mhm. Und hat sich die Oberfläche angeschaut, hat gesehen, die Oberfläche wird rauer, okay. Dann hat man spektroskopisch gearbeitet, das heißt, man hat Licht verschiedener Wellenlängen, in dem Fall konkret Infrarotlicht, eingestrahlt und hat geschaut, wie wird das absorbiert und hat dort auch Veränderungen wahrgenommen. Und genau diese Veränderungen haben wir uns dann näher angeschaut und waren der Meinung, dass das keine Abbauprodukte des Polyethylens sind, die wir da sehen oder die Kollegen da gesehen haben, sondern dass es schlicht Überreste der Raupe selbst sind. Und haben das Ganze mal nachvollzogen, indem wir einfach Hackfleisch und Eigelb genommen haben. Und siehe da, die Spektren sehen genauso aus. Insofern ist die Interpretation, dass es sich jetzt um einen nachgewiesenen Abbau handelt, schwierig haltbar aus unserer Sicht.
Es gibt ja immer wieder so sensationelle Meldungen aus dem Bereich der Wissenschaft. Auch ein plastikfressendes Bakterium wollen ja japanische Forscher mal entdeckt haben. Und man schöpft da ja so selbst immer wieder Hoffnung. Toll, unser Plastikproblem, das wird sich lösen lassen. Und möglicherweise löst es die Natur sogar selbst.
Also in der Natur ist es ja häufig so, wenn Sie der Natur irgendeine Aufgabe stellen und die Aufgabe ist konkret, dass Sie zum Beispiel ein Plastikteil irgendwo hinwerfen und dann hat die Natur die Aufgabe, mit dem Plastik irgendetwas anzufangen. Und das zwar aus einem möglicherweise ganz eigennützigen Grund, weil die Bakterien da dort drin eine Futterquelle sehen. Das werden sie nicht tun, weil sie uns ein Problem lösen möchten, sondern das werden sie dann tun, wenn sie das als Futterquelle, als Nahrungsquelle erschließen können und mit dem Kohlenstoff und dem Wasserstoff, der da dort enthalten ist, dann auch biosynthetisch was anfangen können. Dann haben sie natürlich eine gewisse Selektion. Das heißt, wenn ein Bakterium tatsächlich in der Lage ist, das zu tun, dann wird es sich dort vermehren können auf diesem Plastik und wird den Kunststoff besiedeln und wird dann eben auch zum Abbau beitragen. Das ist das, was normalerweise passiert. Irgendein Organismus ist immer in der Lage, was abzubauen. Dann haben Sie so eine klassische Situation, in der sich dann derjenige durchsetzt, der die Futterquelle erschließen kann. Und wenn diese Bakterien tatsächlich ubiquitär vorkommen würden, überall vorkommen würden, wo das Plastik freigesetzt wird, dann würde man das finden, dann würde man die Besiedlung finden und dann würde man auch einen beschleunigten Abbau sehen. Meines Wissens nach ist das nicht der Fall. Das heißt, was wir dann annehmen können, ist, dass es möglicherweise in der Umwelt noch keine Bakterien gibt, die dazu imstande sind, beziehungsweise dass die nicht so verbreitet sind oder nicht unter Bedingungen existieren können, unter denen wir dann das Polyethylen dann einfach freisetzen.
Ja, wir hatten in dieser Sendung bereits das Thema Bioplastik angesprochen, dass ich nicht so sehr bewährt hat, sprich nicht so biologisch einfach abbaubar ist. Sie forschen an der Uni Mainz ja auch dazu, wie man Stoffe herstellen kann, die eben nicht auf Erdöl basieren, wie Plastik eben beispielsweise.
Das ist richtig. Das ist auch ein Teil unserer Forschung. Also wir kümmern uns unter anderem auch um Synthesen von Kunststoffen unter Vermeidung von Erdöl. Das ist aber jetzt nichts, was man ad hoc machen kann und was jetzt von heute auf morgen sich einführen lässt. Und das ist auch etwas, wo man durchaus kritisch mal die Gesamtbilanz sich anschauen muss. Wie viel Aufwand müssen wir denn dafür treiben, um das zu tun? Wir schlagen vor, dass das Ganze zum Beispiel auf Holzbasis passieren kann. Wir sind in der Lage, bestimmte Polymere, also Kunststoffe, aus Holz als Kohlenstoffquelle herzustellen anstelle von Erdöl. Aber wir können nicht sagen, nach derzeitigem Stand, wie die Gesamtökobilanz von so einem Vorgehen dann tatsächlich auch wäre.
Ja, das heißt, so eine richtig schnelle Lösung kann es dann auch eben nicht geben. Wie es uns aber diese Sensationsmeldungen, zum Beispiel mit der plastikfressenden Raupe, uns auch suggerieren wollen.
Das ist richtig. Und das ist eigentlich auch eine große Gefahr, die ich in solchen Meldungen sehe. Da müssen wir aufpassen, weil das natürlich zum einen dazu führt, dass man sich möglicherweise zurücklehnt und sagt, ah wunderbar, das Problem ist gelöst, aber ist es gar nicht gelöst. Denn wenn das entsprechend bewertet wird und entsprechend in der Öffentlichkeit verbreitet wird, beziehungsweise sich festsetzt, naja, das ist ja jetzt eigentlich gar kein Problem mehr, dann haben wir natürlich beim Aspekt der Psychologie ruckzuck die Situation, dass man sagt, na gut, dann brauche ich mein Verhalten auch jetzt nicht mehr weiter zu ändern. Das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, forschen wir denn überhaupt dann noch an wirklichen Lösungen? Oder gehen wir davon aus, dass diese Forschung gar nicht mehr notwendig ist, gar nicht mehr gefördert werden muss, weil das Problem ist ja gelöst, vermeintlich. Mhm. Und letztendlich leidet ja auch die Glaubwürdigkeit des Wissenschaftsbetriebs darunter, wenn dann Meldungen verbreitet werden, die in der Form eigentlich wissenschaftlich so nie haltbar sind.
Vielen Dank an Till Opatz, Chemiker an der Uni Mainz. Also auch die Wissenschaft hat keine schnelle Lösung für unser Plastikproblem parat. Doch die Last mit dem Plastik wird nicht weniger. Aktuell nimmt die weltweite Produktion von Plastik jedes Jahr um durchschnittlich 8,4% zu. Und etwa die Hälfte der Kunststoffe wird nach 4 Jahren oder weniger zum Müll.
Ja, da Menschen ohne Seele kaufen Dinge ohne Seele, kaufen Plastik.
Also müssen wohl die Verbraucher, sprich wir selbst, es richten. Mit klugen Kaufentscheidungen gegen Plastik. Aber das ist auch nicht immer ganz so einfach. Und deswegen habe ich mir Lea Heidbreder ans Telefon geholt. Sie ist an der Uni Landau im Bereich Umweltpsychologie tätig und forscht in einem interdisziplinären Projekt, welche Gefahren Plastik birgt und wie man Plastik vermeiden kann. Frau Heidbreder, in der Sendungsvorbereitung habe ich mal nach Zahlen geschaut, wie das so ist. Ein Styroporbecher für Kaffee, der braucht etwa 50 Jahre, um zu verrotten. Dann habe ich gelesen, eine Babywindel 450 Jahre. Und da ich gerade ein Baby mit enormem Windelverbrauch zu Hause habe, habe ich sofort geschaut, was ich da vielleicht besser machen kann. Ich habe mich sehr erschreckt. Habe also gegoogelt und die beste plastikfreie Alternative heißt dann Stoffwindel. Also waschen, trocknen, wiederverwenden. Und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich und muss zugeben, das hat mich abgeschreckt, weil ich es unheimlich umständlich finde. Ist das jetzt so ein typisches Verbraucherverhalten, wie Sie das öfter vorfinden und analysieren?
Ja, ich glaube, Sie haben ziemlich gut einen Kern auch getroffen, mit dem sich die Umweltpsychologie beschäftigt. Also diese Frage zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten, dass da häufig eine große Lücke klafft, dass uns eigentlich durchaus bewusst ist, dass möglicherweise ein Problem besteht, aber wir doch nicht entsprechend uns verhalten. Gerade jetzt wird das Thema Plastik so ein bisschen aktueller geworden. Es gab in den letzten Studien dazu auch einige Items, wo ganz deutlich geworden ist, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland sich eigentlich sehr besorgt über die Auswirkungen von Plastik auf den Menschen zeigen und auch insbesondere auf die Umwelt. Und auf der anderen Seite zeigt sich bei unserem Verhalten, dass Deutschland zwar in der EU an der Spitze steht, was so die Recyclingquote angeht, aber wir gleichzeitig eben auch den höchsten Plastikverbrauch der EU haben.
Warum fällt es uns denn dann so schwer, unser Verhalten zu ändern?
Ich glaube, zum einen ist es so, dass gerade beim Plastik es sich ja um eine ökologische Herausforderung dreht, um ein Phänomen, wo die Konsequenzen der eigenen Handlung häufig sehr zeitlich und räumlich versetzt sind von eigentlich der Ursache. Also wenn ich im Supermarkt den in Plastik eingeschweißten Brokkoli kaufe, habe ich nicht unbedingt die Verbindung im Kopf, dass auf der anderen Seite des Ozeans vielleicht ein Seevogel am Plastik im Magen verendet. Und dann wird es noch schwieriger, wenn man von Mikroplastik in Kosmetika spricht oder von synthetischen Textilien, die ins Abwasser gelangen.
Würden dann mehr abschreckende Bilder helfen von eben zum Beispiel plastikgefüllten Walmägen oder verändernden Vögeln und so weiter und so fort?
Es ist natürlich ein Ansatz, so wirklich beim Problembewusstsein anzuknüpfen und auch so ein bisschen vielleicht moralische Normen salient zu machen, also dass man sagt, aufgrund deines Konsums sterben eben möglicherweise die Seevögel. Andererseits zeigt sich auch, dass allein das Problembewusstsein eben noch keine Verhaltensänderung, noch zu keiner Verhaltensänderung führt und deshalb auf der anderen Seite auf jeden Fall auch immer so ein Handlungswissen angeführt werden müsste. Also dass wirklich tatsächlich Schritt für Schritt Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man das eigene Verhalten ändern kann.
Ja, also das heißt, ich muss wissen, was ich ändern kann. Also statt den eingepackten Brokkoli, um jetzt mal Ihr Beispiel zu nehmen, im Supermarkt lieber nach unverpacktem Gemüse, zum Beispiel auf dem Wochenmarkt schauen. Was hilft denn noch, um unser Verhalten wirklich zu ändern?
Man spricht dann häufig auch so von sogenannten Möglichkeitsfenstern, also dass man gerade in Lebensphasen mit Umbrüchen, also wenn man umzieht oder wenn die Geburt eines Kindes ansteht, man gerade dann alte Gewohnheiten eher aufbricht und gute Zielgruppen können dann entsprechend für Maßnahmen zum Beispiel Neubürgerinnen und Neubürger einer Stadt sein, wenn man sagt, man gibt den Gutschein für einen Unverpacktladen, der jetzt eröffnet hat, und setzt so den Anreiz. Oder in unserem Projekt untersuchen wir derzeit auch, ob die Fastenzeit ein solches Fenster sein kann. Wenn Menschen eine Zeit lang Plastik fasten, es dadurch möglich ist, auch langfristig eine Gewohnheitsänderung anzustoßen.
Ja, das sind ja irgendwie alles so ein bisschen Tricks. Ich muss mich also wirklich selber austricksen, um mich und mein Einkaufsverhalten zu ändern. Dabei sprechen wir ja immer wieder von der Macht der Verbraucher. Ist diese Macht vielleicht doch irgendwie auch ein Trugschluss?
Also ich glaube, Politik und Wirtschaft haben da natürlich auch eine enorm wichtige Verantwortungsrolle. Also gerade wird auch beispielsweise diskutiert, ein Siegel einzuführen, wo Produkte gekennzeichnet werden, die eben wirklich ohne Mikroplastik auch sind, um überhaupt erstmal das Wissen zu schaffen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wenn es dann darum geht, wirklich sein Verhalten zu ändern, ist es interessant, sich auch Verhaltenstechniken anzuschauen. Also dass man sich wirklich vielleicht Erinnerungen an die Tür heftet, habe ich auch meinen Jutebeutel dabei, habe ich vielleicht eine Tragetasche dabei oder einen Behälter, wo ich Produkte drin abfüllen lassen kann.
Jutebeutel statt Plastiktüte, das fühlt sich vielleicht noch für manche Menschen umständlich an. Ändert sich das denn so langsam?
Ich glaube, dass es auch die Selbstwirksamkeit eine ganz große Rolle spielt. Also überhaupt das Gefühl, dass ich selbst etwas verändern kann, ist, glaube ich, ganz anders, wenn ich eine andere Norm empfinde. Also wenn ich das Gefühl habe, viele um mich herum verhalten sich auch anders, mal so ein bisschen die kollektive Wirksamkeit sehe, dann bin ich vielleicht auch selbst eher bereit, mein Verhalten zu ändern, weil ich das Gefühl habe, wir als Gruppe, als Gesellschaft oder auch als Stadt können etwas verändern und können auch Einfluss auf Politik und Wirtschaft nehmen.
Vielen Dank an Lea Heidbreder, Umweltpsychologin aus Landau, für das Gespräch. Das Plastik, das bleibt uns definitiv erstmal erhalten. So die nächsten 50 bis 500 Jahre mindestens. Und das können wir kaum ändern, aber die Menge, die sich in Zukunft ansammeln wird, die könnten wir schon ändern. Das allerdings wird wohl kein Selbstläufer, sondern verlangt nach vielen Anstrengungen von der Industrie, der Politik und eben dann auch von uns selbst, jedem Einzelnen. Das war hr-info-Politik mit Katharina Wilhelm. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auf hr-inforadio.de.